Deutschlandfunk. Das Feature.
Es ist das Unglück der Menschheit, dass ihre Führungen nur zu oft vergessen, dass die letzte Stärke überhaupt nicht in den Divisionen und Regimentern und nicht in den Kanonen und Tanks liegt, sondern dass die größte Stärke für jede Führung im Volke selbst liegt.
The Chief Prosecutor for the United States of America.
The privilege of opening the first trial in history for crimes against the peace of the world imposes a grave responsibility.
I can't balance a million Jews and others murdered against the lives of 22 people.
Man kann den Mord an einer Million Juden und anderen nicht mit dem Tod von 22 vergelten.
I have to look for something more significant than that.
Ich suchte deshalb nach etwas, das wirklich zählte. Ich sagte, wir müssen Regeln schaffen, die künftig alle schützen. Eine Rechtsordnung, die alle Menschen, ungeachtet ihrer Herkunft oder Religion, schützt und ihnen ermöglicht, ein Leben in Würde zu führen, statt ermordet zu werden. Das habe ich mein ganzes Leben lang versucht und das habe ich in meinem Eröffnungsplädoyer und in meinem Schlussplädoyer gesagt und es wurde akzeptiert.
And that's what was accepted. And I think we made good progress in that direction. So I feel it was not a waste of my time.
Auf die Beine schießen ist besser. Wie viel Schutz das Völkerstrafrecht bietet. Ein Feature von Daniel Zillbrecher.
Am Ende des Zweiten Weltkriegs entstand die Hoffnung, dass eine neue internationale Rechtsordnung dabei helfen würde, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und den Frieden zu ahnden und zu verhüten. Politiker, Beamte und Militärs, ungeachtet ihres Ranges, sollten überall mit Strafe rechnen müssen für Verbrechen wie das Führen eines Angriffskriegs, Kriegsverbrechen oder Völkermord. Bei den Nürnberger Prozessen von 1945 bis 1947 wurden diese Grundsätze zum ersten Mal angewandt. Kurze Zeit später griffen die Vereinten Nationen diese Prinzipien auf, mit dem Ziel, einen ständigen internationalen Strafgerichtshof zu schaffen.
I spent about 50 or 60 years of my life working to create that court.
Ich habe 50, 60 Jahre meines Lebens in die Schaffung dieses Strafgerichtshofs gesteckt, weil mir die Idee so einleuchtend erschien. Ich wusste, dass es schwierig sein würde. Etwas so Radikales kann nicht über Nacht entstehen, nicht in dieser kriegerischen Welt. Ich wurde gewarnt von Leuten wie Nehemia und Jacob Robinson. Sie haben bei der Formulierung der Prinzipien von Nürnberg und auch später eine Schlüsselrolle gespielt. Jacob, der Ältere der beiden, sagte, Ben, deine Idee ist ehrenhaft und gut, aber es wird nie dazu kommen. Die Großmächte werden dem nie zustimmen. Ich dachte, er hat wahrscheinlich recht. Aber ich sagte, egal, ich versuche es trotzdem.
Der heute 99-jährige Völkerrechtler Ben Ferenc wurde 1947 mit 27 Jahren zum jüngsten Ankläger bei den Nürnberger Prozessen ernannt. Ich besuche ihn in seinem winzigen Bungalow in Delray Beach im US-Bundesstaat Florida.
Wer braucht einen Gerichtshof? Wir haben die Macht, also gebrauchen wir sie. Dieses Argument gibt es seit den Peloponnesischen Kriegen. Feldmarschall von Moltke verwendete es in seinem Gespräch mit dem Schweizer Johann Caspar Bluntschli, Professor an der Universität Heidelberg. Bluntschli erzählte, dass er an einem großen Buch darüber schreibe, wie die Nationen gemeinsam ihre Probleme besprechen und nach Lösungen suchen. Moltke antwortete, was? Sie wollen das Wertvollste im Leben abschaffen? Die Möglichkeit, sein Leben zu geben für sein Land im gemeinsamen Kampf mit den Kameraden? Stattdessen sollen die Leute miteinander sprechen? Was für ein Handel soll das sein? Diese Mentalität, von Moltkes Mentalität, existierte seit Tausenden von Jahren.
Dem Plan eines internationalen Strafgerichtshofs standen traditionelle Vorstellungen von staatlicher Souveränität und Immunität im Weg. Dass Staaten sich in ihrer militärischen Handlungsfreiheit durch strafrechtliche Regeln einschränken lassen sollten, stellte einen radikalen Bruch mit jahrhundertealten Gewohnheiten dar. Dass Politiker und Militärs als Individuen zur Verantwortung gezogen werden sollten und sich nicht hinter dem Staat verstecken konnten, war eine noch radikalere Idee. Das Konzept eines unabhängigen, internationalen Strafgerichtshofs war seiner Zeit weit voraus, gerade in Zeiten des Kalten Krieges.
Wir hatten bereits ein Projekt zur Errichtung eines internationalen Strafgerichtshofs. Einige Friedensinitiativen arbeiteten daran. Nach Nürnberg gab es in den frühen 50er Jahren und in den 70ern zwei oder drei Anläufe in der UN-Generalversammlung. Ohne Erfolg.
William Pace, Leiter der Coalition for the International Criminal Court. Die Organisation vertritt rund 2500 internationale Menschenrechtsorganisationen beim Internationalen Strafgerichtshof, darunter Amnesty International und Human Rights Watch. William Pace hat sein Büro beim UN-Hauptquartier in New York. Ich treffe ihn während eines Aufenthaltes in Den Haag.
Der Premierminister von Trinidad und Tobago brachte 1994 die Idee in die Generalversammlung ein. Der UN-Rechtsausschuss begann, an einem Statut für einen Gerichtshof zu arbeiten.
1994, drei Jahre nach der Auflösung der Sowjetunion, war es schließlich CARICOM, die karibische Gemeinschaft, die den Plan aufgriff, in der Hoffnung, den Drogenhandel in der Karibik bekämpfen zu können.
Wir dachten, dass der Prozess 10 bis 20 Jahre dauern würde. Aber die Regierungen kamen bereits 3,5 Jahre später in Rom zusammen und verabschiedeten im Juli 1998 in einer einzigen fünfwöchigen Konferenz das römische Statut für den Internationalen Strafgerichtshof, ICC.
Diese Einigkeit stimmte optimistisch. Aber die 1990er Jahre stellten sich im Nachhinein als Ausnahmejahrzehnt der internationalen Zusammenarbeit heraus. Mit der internationalen Koalition zur Vertreibung irakischer Truppen aus Kuwait, gefolgt vom Vertrag von Maastricht über eine weitgehende Integration Europas, den Osloer Verträgen zwischen Israel und den Palästinensern und den vom UN-Sicherheitsrat geschaffenen internationalen Tribunalen für Ruanda und das ehemalige Jugoslawien, um nur einige Beispiele zu nennen. Das Jahrzehnt endete mit der Schaffung des Internationalen Strafgerichtshofs.
Das war tragisch. Wir hatten gehofft, dass dem Fortschritt in den 90er Jahren noch größere Fortschritte folgen würden. Das ist nicht geschehen. Der Hauptgrund ist das katastrophale konzeptionelle und operative Versagen im Krieg gegen den Terror.
Die Großmächte, aber auch Staaten, die in militärische Konflikte verwickelt waren, standen der Gründung eines Gerichtshofes sehr kritisch gegenüber. Trotzdem wollten sie sich einen gewissen Einfluss bewahren. Das römische Statut musste bis Ende 2000 von der Hälfte der UNO-Mitglieder unterschrieben werden, um in Kraft zu treten. 139 Staaten unterschrieben, darunter einige im allerletzten Moment.
Der letzte Tag, der 31. Dezember, war ein Sonntag. An der Ostküste wütete ein Schneesturm. Am Samstag wollte die US-Regierung noch Nein sagen, aber dann änderte sie ihre Meinung. Und über Nacht auch Israel, das dieses Nie-Wieder-Gericht erst auch nicht unterstützen wollte. Stellen Sie sich vor, Israel hätte nicht unterschrieben. Was für eine politische Tragik. Der dritte Staat, der ankam an diesem Sonntag mit 1,5 Metern Schnee, war der Iran. Die letzten drei Unterschriften kamen also von den USA, von Israel und dem Iran.
Mit dem 11. September 2001, mit den Angriffen auf das World Trade Center und den Interventionen der USA in Afghanistan und dem Irak änderte sich alles. Ein Dutzend Staaten zogen die Unterschrift zurück, darunter die USA, Russland und China. Sie fürchteten, dass ihre militärischen Aktionen der Gerichtsbarkeit unterworfen werden könnten. Schon zuvor hatten diese Staaten den Vertrag nicht ratifiziert und sich so der Gerichtsbarkeit entzogen. Auch Israel machte im Sommer 2002 eine Kehrtwende. Die zweite Intifada hatte begonnen, Und der jüdische Staat sah sich mehr und mehr wegen seines Vorgehens in den besetzten Gebieten in der Kritik.
Angesichts der Geschichte des jüdischen Volkes ist es ganz natürlich, dass wir die Ziele des römischen Statuts unterstützen.
Tal Becker, Leiter der internationalen Rechtsabteilung im israelischen Außenministerium.
Jüdische und israelische Juristen haben sich sehr für die Errichtung eines ständigen Gerichtshofs eingesetzt. Wir bekennen uns einerseits natürlich dazu, dass Täter schwerer Gräueltaten nicht ungestraft davonkommen dürfen. Andererseits ist mit der Zeit Israels Misstrauen gegenüber internationalen Institutionen gewachsen, insbesondere gegen den ICC, dass er als Waffe eingesetzt werden könnte, um Israel zu dämonisieren und zu delegitimieren. Ich denke auch, dass Israel den ICC nicht als nützliches Instrument sieht, wenn es um den israelisch-palästinensischen Konflikt geht.
Ich treffe Tal Becker in Jerusalem. Er koordiniert unter anderem den israelischen Einsatz beim Internationalen Strafgerichtshof. Allerdings hinter den Kulissen. Denn Israel ist kein Vertragsstaat. Und offiziell bestehen diese Kontakte nicht. Tal Becker spricht mit mir zum ersten Mal offen darüber. Die Weigerung Israels, den Vertrag von Rom zu ratifizieren, basiere auf konkreten Bedenken.
Diese Bedenken entstanden, als einige arabische Staaten gegen Ende der Konferenz versuchten, die Bestimmungen über den Transfer von Bevölkerungsteilen zur Besetzung von Gebieten so anzupassen, als ob sie speziell auf Israel gemünzt wären. Sie fügten Formulierungen ein, die nicht der Genfer Konvention entsprachen. Israel und andere Staaten sahen bereits hier den Versuch, die Institution zu politisieren. Wir haben sofort gehandelt, um unsere Bedenken deutlich zu machen.
Die Ansiedlung von Bürgern in besetzten Gebieten sollte verboten werden. Damit waren Bau und Ausbreitung israelischer Siedlungen gemeint. Neben diesem Verbot enthält das römische Statut viele andere, sehr detaillierte Bestimmungen zum Schutz der Zivilbevölkerung in bewaffneten Konflikten. Die meisten sind bereits in der 4. Genfer Konvention von 1949 enthalten, eines Vertrages, der von allen Staaten unterzeichnet wurde, auch von Israel und den USA. Der Unterschied zur Genfer Konvention ist, dass beim Bruch der römischen Bestimmungen den Verantwortlichen, Politikern und Militärs schwere Strafen drohen. Die USA haben sich deshalb zu Gegenmaßnahmen entschlossen, die weit über das Nicht-Ratifizieren hinausgehen. Tonangebend war dabei John Bolton, heute Donald Trumps nationaler Sicherheitsberater. Bolton führte schon 2001 unter der Regierung Bush den Widerstand gegen den ICC an.
Es ist ein Wunder, dass wir nicht schon längst zerrieben worden sind von Leuten wie John Bolton, der an den Patriotismus appelliert. America first. Was, Sie wollen unsere Jungs vor Gericht stellen? Wir haben jetzt ein Gesetz. Wenn die es wagen, einen Amerikaner zu verhaften, haben wir das Recht, gegen sie in den Krieg zu ziehen und in Den Haag einzumarschieren. Wir werden ihr Land boykottieren, die Menschen verhungern lassen. Dieser ganze Mist. Und er hat ein großes Publikum.
The efforts to use legal instruments of international humanitarian law.
Das Bemühen, mit legalen Mitteln des humanitären Völkerrechts zu arbeiten und die militärischen Mittel der Terrorismusbekämpfung wie gezielte Tötungen und der Drohnenkrieg sind miteinander völlig unvereinbar. Das ist ein bekanntes Paradox der USA. Andere würden diesen Widerspruch scheinheilig nennen, so wie die USA Politik betreiben. Da wäre sehr viel zu verbessern, wenn sie das Völkerrecht durchsetzen wollten. Und dann haben wir drei Staaten, die Angriffskriege geführt haben und zufällig drei ständige Mitglieder des Sicherheitsrats sind. Die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und Russland.
Nicht nur Großmächte können die Gerichtsbarkeit des Internationalen Strafgerichtshofs ungestraft ignorieren. Im Gegensatz zu den vom Sicherheitsrat geschaffenen Jugoslawien- und Ruanda-Tribunalen erhielt der ICC zwar ein globales Mandat, aber seine Wirkungsmöglichkeiten sind stark eingeschränkt. Er ist nationalen Gerichten nicht übergeordnet und soll lediglich als letztes Mittel bei Kriegsverbrechen dienen, die von den eigentlich zuständigen Gerichten nicht geahndet werden. Hinzu kommt, dass die Anklagebehörde nur Fälle untersuchen oder Anklage erheben kann, wenn ein Verbrechen auf dem Territorium eines Mitgliedstaates oder von Bürgern eines Mitgliedstaates begangen wurde oder wenn der Sicherheitsrat einen Fall überweist.
Yes, it has no army, has no police force.
Der ICC hat keine Armee, keine Polizeitruppe. Die Anklagebehörde befasst sich nicht mit einer einzelnen Sachlage wie das Jugoslawien- oder das Ruanda-Tribunal, die viel mehr Geld für eine Sachlage ausgeben konnten. Die Anklägerin hat es mit über 20 Fällen zu tun. Sie hat weniger Staatsanwälte als die normale Staatsanwaltschaft einer europäischen Kleinstadt, viel weniger Ermittler und die Regierung. Müssen die Verhaftungen vornehmen.
It requires all the governments to do the arrests.
Ist es überhaupt gelungen, mit dem Gericht eine wirkungsvolle, von politischen Einflüssen unabhängige und unparteiische Institution zu schaffen? Und kann sie der Zivilbevölkerung in Krisengebieten Schutz bieten, obwohl die Großmächte und wichtige Verbündete bis heute nicht Vertragsstaaten sind? Die Ansiedlung des Gerichts als selbstständige Institution außerhalb der Vereinten Nationen war dazu gedacht, das Gericht vor staatlichen Interessen, vor allem der Vetomächte, zu schützen. Nach 17 Jahren zeichnet sich ab, dass das Gegenteil eingetreten ist. Das Gericht ist durch seine finanzielle Abhängigkeit von den Mitgliedstaaten in seiner Selbstständigkeit nicht weniger bedroht. Ebenso durch seine oft fragwürdige Zusammenarbeit mit Regierungen, auf die es bei Untersuchungen vor Ort angewiesen ist. Die Frage der Unabhängigkeit stellt sich besonders in Afrika. Das Gericht hat sich in 17 Jahren mit 22 Voruntersuchungen, Untersuchungen und Verfahren beschäftigt, die Hälfte davon in Afrika. 41 Personen wurden angeklagt, 9 stehen zurzeit vor Gericht, 9 wurden freigesprochen und nur 3 Personen verurteilt. Alles Bürger Afrikas.
Einige afrikanische Präsidenten auf Lebenszeit sagten, dies sei ein neokoloniales, europäisches Gericht. Aber ohne die 37 afrikanischen Ja-Stimmen in Rom hätten wir diesen Erfolg dort nicht gehabt. Diese internationale Justiz arbeitet sehr langsam. Auch bei Fällen wie in Kenia, wo der Staatsanwalt Leute nicht festgenommen, sondern quasi auf Kaution freigelassen hat. 2 von ihnen flohen und wurden später Präsident und Vizepräsident von Kenia. Seitdem geben sie nicht nur 10 Millionen Euro pro Jahr für Fake News über den ICC aus, sondern sabotieren unseren Mitgliedern zufolge sogar ihren eigenen Fall, indem sie Zeugen bedrohen oder schlimmer. Es ist klar, dass das nach hinten losgegangen ist.
Kenyatta hat teure Public Relations Firmen in London eingeschaltet, um eine Public Relations Strategie gegen den Strafgerichtshof zu erarbeiten.
Thomas Verfuß, Korrespondent der Agence France-Presse in Den Haag. Ich treffe ihn am Rande einer Veranstaltung. Verfuß ist seit der Gründung des ICC Vorsitzender des Verbandes der beim Gerichtshof akkreditierten Journalisten.
Und ein zentraler Punkt in dieser Public Relations Strategie ist, den ICC zu schildern als antiafrikanischen und neokolonialistischen Gerichtshof. Nur, wenn man sich die Tatsachen anschaut, ist es ja so, dass die afrikanischen Länder selbst um die Untersuchungen gebeten haben oder dass der Weltsicherheitsrat im Namen der gesamten Weltgemeinschaft auch Afrikas um diese Untersuchung gebeten hat. Es ist ja nicht so, dass der ICC gekommen wäre und sich Afrika ausgesucht hat.
The ICC has been really undermining African countries' ability to deal with their own cases and their own crimes.
Der ICC hat die Fähigkeit afrikanischer Länder untergraben, Verbrechen selbst zu verfolgen.
Phil Clark ist Politikwissenschaftler an der renommierten School of Oriental and African Studies in London. Seine Studie Distant Justice, Fernjustiz, stellte er Anfang Mai 2019 dem südafrikanischen Johannesburg vor. Für diese erste gründliche Studie begleitete und interviewte Clark 11 Jahre lang Anwälte und Betroffene in 8 afrikanischen Verfahren, sowohl in Afrika wie in Den Haag.
The court often has been doing the kinds of cases.
Der Gerichtshof hat oft Fälle aufgegriffen, die besser die Gerichte vor Ort hätten verhandeln sollen.
And then the other part of the conclusion.
Dabei hat sich der ICC sehr konsequent mit mächtigen Akteuren in Afrika, insbesondere mit vielen afrikanischen Regierungen, eingelassen. Afrikanische Regierungen haben unglaublich schnell gelernt, wie sie den ICC geschickt als Waffe gegen ihre eigenen politischen und militärischen Gegner einsetzen können. Der
ICC stabilisiert so unabsichtlich oft sehr kriminelle, sehr korrupte Staaten. Und dies ist auch Teil seines wirklich negativen Einflusses auf dem Kontinent.
Clarks erstaunlichste Erkenntnis: Um in den ersten Monaten schnell Resultate vorweisen und von den Vertragsstaaten ein größeres Budget fordern zu können, wandte sich der erste Chefankläger, der Argentinier Luis Moreno Ocampo, in vertraulichen Gesprächen an afrikanische Regierungen und bat sie, Fälle an den Gerichtshof zu übertragen. Diese gegen Rebellenführer und Oppositionelle gerichtete Zusammenarbeit widerspricht eigentlich den Aufgaben des ICC. Regierungen für Verbrechen zur Verantwortung zu ziehen, für die sie von eigenen Gerichten nicht verfolgt werden. Der Internationale Strafgerichtshof, so Clark, sei eine Institution des globalen Nordens, die für die Arbeit im globalen Süden nicht ausgerüstet sei. Clark zeigt dies am Prozess gegen den kongolesischen Politiker Jean-Pierre Bemba, der als Rebellenführer zwischen 2003 und 2005 fast ein Drittel des Kongo kontrollierte. Und am Fall von Laurent Gbagbo, von 2000 bis 2011 Präsident und Machthaber der Elfenbeinküste. Beide standen in Den Haag wegen Kriegsverbrechen vor Gericht und wurden 2018 bzw. 2019 jeweils in zweiter Instanz freigesprochen.
In den beiden Prozessen gegen Bemba und Gbagbo haben wir gesehen, dass die Beweise der Anklage unbeschreiblich dünn waren. Das waren so schwache Fälle. Das Gericht versuchte, sehr komplizierte Fälle in Afrika von diesen sehr komfortablen Gerichtssälen in Den Haag auszuuntersuchen, oft mit nicht-afrikanischen Mitarbeitern, die nach eigenen Angaben fast nichts über Afrika wussten, auf diesem Gebiet keine Erfahrung hatten und für 7 oder 8 Tage an Orte wie den Kongo, die Zentralafrikanische Republik und Elfenbeinküste geflogen wurden. Von ihnen wurde dann erwartet, genügend Beweise zu sammeln, um Strafprozesse in Den Haag führen zu können.
Das Gericht ist nach dem Urteil von Thomas Verfuß auch in Sachen Transparenz sehr nachlässig. Besonders im Kontakt mit Medien in ärmeren Regionen, die keine Mittel haben, um Reporter nach Den Haag zu entsenden. Aber auch Vertreter globaler Nachrichtensender und Agenturen klopfen vergeblich um Interviews an. Auch für diese Sendung haben sich weder die Anklägerin noch ihre Mitarbeiter zu einem Gespräch bereit erklärt.
If we want to serve the community in these circumstances where their access to justice is necessarily going to be very, very limited, then it's our obligation to reach out and share as much information as possible.
Wenn wir einer Gemeinschaft unter diesen Umständen dienen wollen, in denen der Zugang zur Justiz notwendigerweise sehr, sehr eingeschränkt ist, dann ist es unsere Pflicht, so viele Informationen wie möglich weiterzugeben. Glaube ich also, dass es möglich ist, transparent und kommunikativ zu sein, ohne die Arbeit der Staatsanwaltschaft oder die Ermittlungen zu gefährden? Absolut. Und ich bin der Meinung, dass wir als internationale Ankläger dazu verpflichtet sind.
Die US-Amerikanerin Maxine Marcus hat fast 20 Jahre lang als Ermittlerin und Anklägerin beim Internationalen Tribunal für Jugoslawien und beim Sondergerichtshof für Sierra Leone gearbeitet. Ich besuche sie in ihrem Büro in Den Haag. Die beiden Tribunale gelten als äußerst erfolgreich. Wie unterscheiden sie sich vom ICC?
Ich war von Anfang an beim Sondergerichtshof für Sierra Leone dabei. Es war ein Gericht, das auf Ersuchen der Regierung von Sierra Leone eingerichtet wurde. Sie hat die Vereinten Nationen um Hilfe bei der Verfolgung der Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gebeten, die während des 10-jährigen Bürgerkriegs begangen wurden. Das Gericht wurde auf Grundlage eines bilateralen Abkommens zwischen der Regierung von Sierra Leone und den Vereinten Nationen eingerichtet und war wirklich ein bemerkenswertes Modell. Je mehr Erfahrung ich im internationalen Strafrecht habe, desto besser finde ich dieses Sondergerichtsmodell. Es war in jeder Hinsicht ein Hybridmodell. Auf jeder Ebene, der Besetzung des Gerichts und der Einbeziehung der dortigen Fachkräfte. Es gab Leute aus Sierra Leone und Internationale, die Hand in Hand gearbeitet haben, mit dem Gefühl, dass wir hier sind, um den Menschen vor Ort den Zugang zur Justiz zu erleichtern. Und wenn wir das nicht auf eine Weise tun, die ihnen wirklich hilft, dann machen wir unseren Job nicht richtig.
In diesem gemischten Modell kann ein Sondergericht erst mit der Arbeit beginnen, wenn der betroffene Staat mit der UNO eine detaillierte Übereinkunft getroffen hat. Im Gegensatz zu den Tribunalen, die über den Sicherheitsrat eine Zusammenarbeit erzwingen können, oder dem Internationalen Strafgerichtshof, der in jedem Stadium auf die freiwillige Zusammenarbeit von Staaten angewiesen ist, bietet ein solches Abkommen große Vorteile. Aber beschränkt es die Zuständigkeit des Sondergerichts nicht auf Verbrechen, die eine Regierung von sich aus untersuchen lassen will? In Sierra Leone hatte die Partei, die als Sieger aus dem Bürgerkrieg hervorgegangen war, das Sondergericht beantragt.
Nach dem Friedensabkommen wollten sie nur die Rebellen verfolgen lassen. Aber wir sagten, wir müssen auch die Verbrechen untersuchen, die angeblich von regierungsnahen Kräften begangen wurden. Ich habe dieses Ermittlungsteam geleitet. Es gab ziemlich eindeutige Beweise für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch die regierungsnahe Miliz. Wir arbeiteten weiter, aber bis zur Veröffentlichung der Anklagen wussten wir nicht, ob die Regierung sie akzeptieren oder uns des Landes verweisen würde. Wir waren auf eine Evakuierung vorbereitet. Sie haben die Anklagen gegen ihre eigene Gruppe akzeptiert. Polizeibeamte von Sierra Leone, die mit uns am Sondergerichtshof arbeiteten, gingen in das Büro ihres eigenen Chefs, des amtierenden Innenministers, und sagten: Wir bitten um Entschuldigung, Sir, Sie sind wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verhaftet. You're under arrest for war crimes and crimes against
humanity. Der Bürgerkrieg in Sierra Leone hat schätzungsweise 50.000 Menschenleben gekostet. Von 1991 an kämpften Rebellen, unterstützt vom liberianischen Staatschef Charles Taylor, gegen die Regierung in Freetown. Die Verbrechen, die vom Gericht untersucht wurden, reichen von vorsätzlichen Angriffen gegen die Zivilbevölkerung über die Rekrutierung von Kindersoldaten bis hin zur Verschleppung von Mädchen. Maxine Marcus ermittelte ab 2002 in ihren Fällen vor Ort und war dann im Prozess Anklägerin.
Wir hatten vier Fälle, jeder mit bis zu drei Angeklagten. Und das Ganze war innerhalb eines Jahrzehnts erledigt. Und es wäre noch schneller gegangen, hätten wir Charles Taylor nicht erst ziemlich spät im Prozess verhaftet. Die Untersuchung meines Falles beispielsweise, bei dem es um die regierungsnahe Miliz ging, dauerte ein Jahr. Und die anderen Fälle wurden ebenfalls innerhalb eines Jahres ermittelt. Die Anklagen wurden erhoben, die Fälle vor Gericht verhandelt und abgeschlossen. Berufungen wurden eingelegt und abgeschlossen. Alles innerhalb eines sehr, sehr überschaubaren Zeitrahmens.
Die Erfahrung mit dem Sondergericht in Sierra Leone scheint eine zentrale Kritik am Internationalen Gerichtshof in Den Haag zu bestätigen. Fernjustiz funktioniert nicht.
Diese Erfahrung ließe sich auch anderswo anwenden. Entscheidend war der Respekt, den wir alle den Menschen in Sierra Leone gezeigt haben, und der direkte Austausch mit der Bevölkerung. Wir waren keine Außenseiter, die angekommen sind und ihnen etwas aufgezwungen haben.
Warum wird der ICC nicht auch auf anderen Kontinenten aktiv? Zum Beispiel gegen britische Soldaten wegen Verbrechen im Irak. Gegen Russland wegen des Vorgehens in der Ukraine und in Südossetien. Gegen amerikanische Soldaten wegen Kriegsverbrechen in Afghanistan. In all diesen Fällen und in einigen anderen wurden bislang vergeblich Anträge auf Untersuchung beim ICC gestellt, durch Mitgliedstaaten oder die eigene Anklagebehörde. Beobachter glauben, dass betroffene Regierungen, selbst Nichtmitglieder, genug Einfluss haben, um ein Vorgehen zu stoppen. Ich habe mich an vier prominente internationale Strafrechtler gewandt, um einen konkreten Fall zu untersuchen, den sogenannten Fall Palästina. Die palästinensische Menschenrechtsorganisation Al-Haq legte dem Gericht nach dem Gazakrieg 2014 Beweise für Menschenrechtsverletzungen in den besetzten Gebieten vor.
In 2015, the prosecutor opened a preliminary examination into the situation in the Middle East.
2015 hat die Chefanklägerin eine Vorermittlung zur Lage im Nahen Osten begonnen, ob es dort Verbrechen zu untersuchen und zu verfolgen gäbe. Dem sind bis heute keine Taten gefolgt. Deshalb hat der palästinensische Staat im Mai 2018 diese Angelegenheit dem ICC noch einmal zur Prüfung vorgelegt.
The referral focused largely on the settlement enterprise.
Dabei ging es vor allem um die Siedlungen, aber auch um Gewaltakte, Folter, Zwangsräumung, Hauszerstörungen und Apartheid.
House demolitions, apartheid to the office of the prosecutor.
Der südafrikanische Rechtsprofessor John Dugard. Er ist Anwalt der Palästinenser vor dem Strafgerichtshof. Hat die Tatsache, dass ein Vertragsstaat, Palästina, den Fall 2018 offiziell vorgetragen hat, etwas verändert?
It hasn't really changed it at all.
Nichts hat sich verändert. Das ist dann auch wirklich die Frage. Warum hat die Chefanklägerin keine Untersuchung aufgenommen? Warum reagiert sie nicht auf die staatliche Überweisung? Es ist ganz klar, dass sie unter enormem Druck steht. Vor kurzem hat der amerikanische Außenminister Pompeo erklärt, dass Maßnahmen gegen jeden ergriffen werden, der die Verbrechen Israels untersuchen will. Das ist eine Drohung. Das andere Merkwürdige am ICC ist, dass die Anklägerin eine Politik der offenen Tür pflegt, die es den Regierungen erlaubt, zu bestimmten Fällen Stellung zu nehmen. Und obwohl Israel keine Vertragspartei des römischen Statuts ist, wird die israelische Regierung ganz offensichtlich bei der Anklagebehörde vorstellig. Ich denke, es ist ein offenes Geheimnis, dass Großbritannien gegen die Aufnahme einer Untersuchung ist. Und ich bin mir sicher, dass es diesen Standpunkt auch bei der Chefanklägerin deutlich gemacht hat. Sie steht also unter enormem Druck, unter politischem Druck, nicht zu handeln. Und sie hat einfach nicht den Mut, Maßnahmen zu ergreifen, soweit ich das beurteilen kann.
Politischer Druck entsteht nicht nur durch politische Interessen der Vertragsstaaten. Wegen der sehr mageren Bilanz der ersten 17 Jahre und der hohen Kosten muss gerade die Anklagebehörde bei jedem Schritt abwägen, ob er zu besseren Resultaten und zu einem besseren Image des Gerichts führt. Die komplexen Entscheidungskriterien zur Eröffnung einer Untersuchung, Zuständigkeit, Beweismaterial, Schwere des Verbrechens, öffentliches Interesse, lassen der Anklägerin einen Ermessensspielraum, in der sie ihre Motive nicht offenlegen muss. In dieser Grauzone finden die diskreten Konsultationen statt, in der ein Nicht-Mitgliedstaat wie Israel seine etwaige Verteidigungsstrategie durchschimmern lässt, um damit die Aussichtslosigkeit einer Anklageerhebung zu demonstrieren. Hat sich Israel tatsächlich an die Anklägerin gewandt?
Nun, ich würde mit einiger Zurückhaltung sagen, es wurde beschlossen, dass Israel sich mit der Anklägerin in Verbindung setzt, insbesondere in Bezug auf die Zuständigkeit. Unser Engagement war diskret, aber entschlossen. Wir wollten zeigen, warum es für das Gericht so unangemessen wäre, diesen Fall weiter zu bearbeiten.
Tal Becker, Leiter der internationalen Rechtsabteilung im israelischen Außenministerium. Er koordiniert den Einsatz Israels vor internationalen Gerichten und unterhält wahrscheinlich selbst Kontakte mit Chefanklägerin Fatou Bensouda. Dass Israel diese Gespräche initiiert hat, lässt den Einfluss des Gerichts und damit auch die zunehmende Bedeutung des Völkerstrafrechts erkennen.
Wir haben das getan, obwohl wir glauben, dass das Gericht nicht zuständig ist und obwohl wir kein Vertragsstaat sind. Wir hoffen, dass die Anklägerin diese Angelegenheit streng nach unabhängigen und unparteiischen rechtlichen Kriterien prüft und nicht nach dem, was populär ist.
Israel argumentiert, dass das Gericht aus drei Gründen nicht zuständig sei. Palästina sei kein Staat, sei nie ein Staat gewesen, habe kein international anerkanntes Territorium und könne keine Souveränität ausüben. Palästina könne deshalb auch den ICC nicht auffordern, stellvertretend gegen Israelis Anklage zu erheben. Dann behauptet Israel, dass die zukünftige Souveränität und Verteilung der Gebiete Gegenstand von Verhandlungen seien. Deshalb könne der Bau von Siedlungen auch nicht illegal sein. Und schließlich, dass der Internationale Strafgerichtshof für das militärische Vorgehen gegen Gaza nur dann zuständig wäre, wenn die israelische Justiz selbst die Frage des Einsatzes von willkürlicher Gewalt nicht überprüfen würde. Das tue sie aber.
Wenn ich großzügig wäre, könnte ich die Zurückhaltung der Anklägerin verstehen, in der Frage des unterschiedslosen Einsatzes von Gewalt gegen Zivilisten zu entscheiden. Es gibt zwei Konfliktparteien und die Anklägerin neigt dazu, die Rolle der Hamas sehr stark zu betonen. Und natürlich ist es auch sehr schwierig, Beweismittel zu sammeln. Bei den Siedlungen gibt es jedoch keinerlei Rechtfertigung für die Verzögerung. 700 bis 800.000 Siedler wohnen in den besetzten Gebieten. Die Beweislage ist sehr klar. Es ist auch sehr klar, dass die israelischen Gerichte nicht bereit sind, die Angelegenheit zu untersuchen, da sie sie für eine politische Frage halten. Der Internationale Gerichtshof hat entschieden, dass Siedlungen rechtswidrig sind. Der Sicherheitsrat hat 2016 erneut die Siedlungen verurteilt. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz ist der Ansicht, dass sie rechtswidrig sind. Alle ausländischen Regierungen sind dieser Ansicht, inzwischen vermutlich mit Ausnahme der Vereinigten Staaten. Es ist also rechtlich und sachlich sehr klar, dass die Siedlungsbewegung illegal ist.
Was eine Anklage hinsichtlich willkürlicher Gewalt in Gaza angeht, scheint der Staat Palästina weniger Eile zu haben. John Dugard nennt dafür als Grund, dass es schwierig sei, Beweismittel vor Ort zu sammeln. Oder geht es darum, dass die Taten von Hamas und vom islamischen Dschihad, die selbst mit willkürlicher Gewalt gegen israelische Zivilisten vorgehen, mit einbezogen werden müssten? Das Fazit ist auf jeden Fall: Für die Tausenden von zivilen Toten des letzten Jahrzehnts und die enormen Zerstörungen in Gaza muss vorläufig niemand Verantwortung übernehmen, weder Israel noch Hamas. Die internationale Strafjustiz versagt hier völlig. Der Streit über Zuständigkeit, die Abhängigkeit von Konfliktparteien beim Sammeln von Beweismitteln und politische Kalkulationen der Anklägerin neutralisieren hier sehr effektiv die Schutzfunktion des Gerichts. Wie steht es mit dem Überprüfen des israelischen Vorgehens durch israelische Gerichte selbst? Auch darauf beruft sich Tal Becker vom Außenministerium in Jerusalem, wenn er dem ICC die Zuständigkeit abspricht.
Israel betrachtet den Gazastreifen als feindliches Gebiet.
Die schwedische Anwältin Nada Kiswansson. Sie versucht zusammen mit israelischen Menschenrechtsorganisationen, Tötungsdelikte in Gaza vor israelische Gerichte zu bringen. Bislang vergeblich.
Für die Palästinenser im Gazastreifen bedeutet dies, sobald jemand im Kontext des Krieges getötet wird, ist nach israelischem Recht der Weg vor die Gerichte verschlossen. Wenn wir es geschafft haben, einen Fall trotzdem vor ein israelisches Gericht zu bringen, gibt es praktische Probleme. Wie stellen wir beispielsweise sicher, dass die Zeugen in Gaza angehört werden? Sie haben Anwälte, die die Opfer nicht treffen können. Tatsächlich verlangen israelische Gerichte, dass sie sich mit den Opfern treffen können. In Wirklichkeit ist das aber einfach nicht der Fall.
Wenn die internationale Strafjustiz schon keine direkte Rolle spielen kann, wie steht es dann mit der indirekten? Hat die Drohung mit Verfahren und Strafen eine abschreckende Wirkung? Israel versucht offenbar, die Entscheidungen der Chefanklägerin des ICC zu beeinflussen. Und das israelische Militär lässt sich seit 2014 bei Einsätzen in Gaza durch Experten für Völkerstrafrecht beraten und versucht, zivile Opfer zu vermeiden. Tal Becker war bis zu seinem Karrieresprung ins Außenministerium Rechtsberater beim Militär im Rang eines Oberstleutnants.
Wir sind uns unserer Verpflichtung bewusst, Zivilisten vor Schaden zu bewahren. Wir treffen eine Vielzahl von Vorsichtsmaßnahmen, auch in schwierigen Situationen, die nicht immer das beabsichtigte Ergebnis bringen. Das Abwerfen von Flugblättern, Telefonanrufe und die Strategie des Dachklopfens, aber auch die Aufklärung unserer Soldaten über ihre Verpflichtungen. Es kommt dann manchmal zu einer Situation, in der die Hamas und andere terroristische Gruppen genau das Gegenteil tun. Sie versuchen, die Zivilbevölkerung in eine Situation zu bringen, wohl wissend, dass Israel diese Sensibilität für diese Verpflichtungen hat.
Beim Dachklopfen werden vor Luftangriffen über einem Büro oder Wohnhaus im Gazastreifen Böller abgeworfen, um die Bewohner zu warnen. Telefonanrufe und Flugblätter haben denselben Zweck. Über diese Maßnahmen wird in der israelischen Presse regelmäßig berichtet. Israel hat zweifelsohne ein Interesse daran, zivile Opfer zu vermeiden. Aber diese sehr öffentlichen Anstrengungen stehen im Gegensatz zu den Befunden unabhängiger Berichte. Bei den Protesten im Grenzgebiet hat das Militär 2018 regelmäßig Scharfschützen eingesetzt. Der UN-Bericht über die Demonstrationen spricht von gezielten Tötungen und von einer neuen Taktik, dem Auf-die-Beine-Schießen. 81% aller Schussverletzungen betrafen die Beine von Demonstranten. 122 Teilnehmer mussten sich Amputationen unterziehen. Das Auf-die-Beine-Schießen scheint eine Taktik zu sein, die offenbar auch mit der abschreckenden Wirkung des Völkerstrafrechts zu tun hat. Spielt die Existenz des ICC also eine Rolle beim Vorgehen des Militärs?
Ich glaube nicht, dass für uns die Rolle des ICC entscheidend ist, um diesen Verpflichtungen nachzukommen. Es kann manchmal helfen zu wissen, dass die Welt zusieht. Es beeinflusst manchmal die Art und Weise, wie politische Diskussionen stattfinden. Der Rat des Generalstaatsanwalts in Israel ist für die Regierung bindend. Er nimmt an diesen Kabinettsentscheidungen teil. Es ist nicht so, dass der Generalstaatsanwalt früher bei einem Vorschlag gegen das Kriegsrecht gesagt hätte, macht mal, und heute mit dem ICC sagen würde, ihr wisst ja jetzt, dass wir das nicht tun dürfen.
Israel und Palästina sind nur ein Beispiel für das Versagen der internationalen Justiz und der enttäuschten Hoffnungen. Die Frustrationen über die Versäumnisse des Internationalen Strafgerichtshofs sind groß. Zum Schluss habe ich Lisbeth Zegveld besucht, eine prominente niederländische Anwältin und Professorin für internationales Recht, die einen anderen Weg eingeschlagen hat.
Mein Fachgebiet sind Kriegsopfer. Das sind die Menschen, die eigentlich vom Gesetz geschützt werden sollten. Aber im Kriegsrecht geht es vor allem um die staatliche Ebene. Und hier spielen die Interessen der Staaten eine große Rolle. Ich habe lange Zeit mit Strafrecht und Anzeigen gearbeitet. Aber irgendwann bin ich davon abgewichen, weil ich dachte, dass ich mit dem Zivilrecht mehr ausrichten kann.
Einer ihrer ersten großen Erfolge war die Klage gegen den niederländischen Staat auf Entschädigung für die Angehörigen von Opfern in Srebrenica. Dann landete der Fall der Polizeihunde bei ihr.
Der Fall kam zu uns über eine Journalistin. Sie hatte ein Video in Israel gesehen, in dem ein palästinensischer Junge im Westjordanland von einem Hund angegriffen wurde. Dann stellte sich heraus, dass der Hundelieferant in den Niederlanden saß. Und diese Firma hat gesagt, als sie das Video gesehen haben, ja, das sind unsere Hunde, klasse, was? Gute Hunde. Na, da haben wir argumentiert, dass sie tatsächlich von Israel als Kriegswaffe benutzt wurden und dass der Lieferant damit wissentlich das Risiko eingegangen ist, dass Palästinenser mit seinen Exportgütern, mit seinen Hunden angegriffen werden.
Der Lieferant musste den Opfern seiner Polizeihunde Schadensersatz leisten. 2018 nahm Lisbeth Zegveld einen Fall an, der sich am 20. Juli 2014 im Gazastreifen zugetragen hat. An diesem Tag bombardierte die israelische Luftwaffe ein Wohnhaus und tötete die Mutter, drei Brüder, die Schwägerin und einen 12-jährigen Neffen des heute in den Niederlanden lebenden Ismail Siadar. Zegveld verklagte den damaligen Kommandanten der Luftwaffe Amir Eshel und den Stabschef Benny Gantz auf Schadensersatz vor einem Zivilrichter in Den Haag. Gantz war der Herausforderer von Benjamin Netanyahu bei den Knesset-Wahlen im April 2019. Das Verfahren läuft.
Der ICC ist nicht stark genug, um sich über Länder hinwegzusetzen, die nicht kooperieren wollen. Sobald also das Land Macht hat, aber auch wenn die Vereinigten Staaten dagegen sind oder andere große Länder. Ja, sie alle dachten, für Afrika ist der ICC prima, aber für Afghanistan ist er schon weniger akzeptabel und bei Israel und Palästina schon gar nicht. Das ist blöd. Und der ICC macht auch noch den Fehler, dass er sich nicht um überschaubare Fälle kümmert, die er dann auch abschließen kann.
Ich bin zufrieden. Ich sehe das Gericht als Prototyp. Als die Gebrüder Wright Flügel an ein Fahrrad montiert haben, riefen die Leute, seid ihr verrückt? Mit einem Fahrrad kann man nicht fliegen.
Auf die Beine schießen ist besser. Wie viel Schutz das Völkerstrafrecht bietet. Ein Feature von Daniel Zill-Brecher. Es sprachen Martin Rentsch, Walter Gontermann, Andreas Laurenz-Meyer, Thomas Balou-Martin, Josef Tratnik und Judith Jakob. Ton und Technik Ernst Hartmann und Hanna Steger. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.